Hallo alle zusammen. Wir melden uns nun endlich wieder zurück aus einer verlängerten Sommerpause mit How to SDG, eurem Podcast zu nachhaltiger Entwicklung und den Sustainable Development Goals. Ich bin Sarah und ich darf heute gemeinsam mit Charlotte und Lea eine ganz besondere Folge präsentieren. Wir haben diesmal was Neues ausprobiert und zwar waren wir am 7. Oktober live bei der Geowoche 2021 dabei und haben gemeinsam mit GeoDach eine offene Session mit Publikum, Interview, Interaktion und Diskussion geführt. Das hat super Spaß gemacht und ich freue mich, dass wir es auf diesem Weg nun auch endlich zum Anhören, egal wann und wo, zur Verfügung stellen können. Cool, dass du eingeschaltet hast und viel Spaß mit einer ganz besonderen Folge von How to SDG.
Children and mothers of every race and every color, for life below water, the generation of your daughter, leave no one behind.
Im Jahr 2015 haben die United Nations die 17 Nachhaltigkeitsziele, also die SDGs, veröffentlicht. Und heute legen wir unseren Fokus auf das SDG 11, das sich mit nachhaltigen Städten und Gemeinden beschäftigt. Dabei dürfen wir aber nicht vergessen, dass die SDGs eigentlich sehr stark ineinander verstrickt sind und nicht komplett isoliert betrachtet werden sollten. Wir haben euch jetzt eine kurze Tonsequenz mitgebracht und die können wir jetzt einfach mal gemeinsam anhören und lasst sie einfach mal kurz auf euch wirken. Genau, jetzt dürft ihr gerne direkt eure Mikros einschalten und uns sagen, was habt ihr jetzt gehört? Was sind die Geräusche? Was war da gerade? Und auch was habt ihr nicht gehört? Hat da schon jemand irgendwas? Sagt einfach mal, was war da gerade?
Was ich gehört habe, lebendiges Leben in der Stadt und vielleicht auch ganz andere Aspekte wie Mobilität. Wir haben Autos gehört, wir haben Fahrräder irgendwo gehört. Das habe ich so für mich wahrgenommen.
Ich habe, glaube ich, auch noch irgendwie Kinder gehört oder irgendwas, was sich nach einer kindlichen Stimme angehört hat.
Okay, mag noch jemand anders was sagen? Habt ihr noch was anderes gehört? Und sonst, was würdet ihr sagen, was prägt denn unsere Städte heute? Und fehlt euch irgendwas in den Städten? Oder fandet ihr das jetzt gerade angenehm, was ihr gehört habt? Oder eher stressig? Einfach mal kurz eure Eindrücke von dieser kurzen Tonsequenz.
Ich muss sagen, mich hat das ein bisschen gestresst, dieser ganze Autolärm und so. Ich hätte gern ein bisschen mehr Naturgeräusche gehört, ehrlich gesagt.
Okay. Also dir fehlen Naturgeräusche in der Stadt?
Ja.
Ja.
Es fehlt vielleicht Befreiung. Also an sich klingt das schön, weil das ist lebendig. So, das klingt lebendig. Aber einerseits, ja, von dem Punkt, was eben angesprochen wird, Freiraum fehlt vielleicht einfach manchmal in der Stadt, was vielleicht der Vorteil des ländlichen Raums ist gegenüber der Stadt, wie es zumindest landläufig immer so wahrgenommen wird.
Ja, danke. Ich für mich könnte noch sagen, ich fand es sehr stressig, weil es so laut ist. Also ich würde sagen, ich vermisse ganz oft Ruhe in der Stadt, weil man dauerhaft Geräusche hat, dauerhaft ein Rauschen und Menschen und Verkehr und gerade dieses ganze Hupen und eben auch einfach die Autos, die man hört. Ja, genau. Ich würde sagen, wir machen mal weiter, weil das waren jetzt super Ideen schon und guter Input. Und ihr könnt diese Gedanken gern mal im Hinterkopf behalten für das Interview, was gleich auch noch kommt. Und ja, ich bedanke mich nochmal, dass ihr euch jetzt gerade schon gut beteiligt habt. Und ich übergebe das Wort an Charlotte und Lea, die jetzt das Interview mit Herrn Andexlinger führen werden und euch ein bisschen Input geben.
Also hallo zusammen, auch nochmal von meiner Seite. Ich bin Lea und ich sitze hier mit der Charlotte. Wir sind eben auch Teil des How to SDG Podcast Teams und wir freuen uns, dass ihr heute bei unserer Live-Podcast-Aufnahme dabei seid.
Genau, danke Lea schon mal. Sarah hat uns ja gerade schon sehr schöne Blitzlichter und Eindrücke im Audioformat zum Thema Stadt vorgestellt und auch eure Ideen waren dazu super spannend. Und da die Mehrheit der Menschen in Städten lebt und der Klimawandel ja auch uns alle betrifft, finden wir es wichtig, heute diese beiden Themen gemeinsam zu betrachten. Dazu haben wir uns einen Experten eingeladen, mit dem wir uns heute zum SDG 11 unterhalten wollen. Das SDG 11 der Vereinten Nationen beschäftigt sich mit nachhaltiger Stadtentwicklung. Und dabei werden wir auch auf andere SDGs eingehen, die damit zusammenhängen, wie beispielsweise das SDG 13 zum Klimaschutz. Und außerdem werden uns die sozialen und politischen Herausforderungen in der Stadt interessieren. Und dazu passt dann gut das SDG 10 zum Thema Ungleichheiten.
Und wie ihr jetzt schon merkt, das SDG 11 und Stadtentwicklung allgemein ist ein ganz schön umfassendes Thema und wir werden heute auch sicherlich nicht alle Aspekte da abdecken können, aber wir fangen einfach mal an. Unser Gesprächspartner heute ist Wolfgang Andechslinger. Er ist Leiter des Amtes für Stadtplanung, Stadtentwicklung und Integration der Stadt Innsbruck. Herzlich willkommen.
Hallo, schönen Nachmittag.
Hallo.
Herr Andechslinger, schön, dass Sie heute hier virtuell dabei sind. Sie haben sich sowohl in der Forschung als auch in der Praxis mit Stadtentwicklung beschäftigt. Was genau beinhaltet denn das SDG 11 und warum ist eine integrierte Betrachtung dabei so wichtig?
Ja, vielen Dank einmal für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich da heute dabei sein darf. Ja, zur Frage, was das SDG 11 so aussagt und welche Ziele damit verbunden sind. Ich nehme mal an, dass ein Großteil der Leute, die heute zuhören, die Ziele so ungefähr kennen oder zumindest einmal ein paar Schlagwörter vielleicht dazu auch schon gehört haben. Das Ziel Nummer 11 ist eben genau dasjenige, das sich mit der nachhaltigen Stadt auseinandersetzt, hat ganz viel zu tun mit der Frage des Wohnens, also leistbares Wohnen für unterschiedlichste Bevölkerungsgruppen, hat ganz viel zu tun mit einer nachhaltigen Verkehrspolitik oder Verkehrssysteme, die eben ökologisch nachhaltige Ziele verfolgt. Es geht um integrierte oder integrative Stadt, also das heißt vielfältige Bevölkerungsschichten, die sich in einem städtischen Gefüge auch wohlfühlen und Platz finden. Also da geht es um die Vielfaltsthematik, die da sehr stark involviert ist. Es geht auch um die Frage der Teilhabe. Wie kann man als ein Bewohner, eine Bewohnerin einer Stadt an deren Entwicklung und überhaupt an den Zielsetzungen, wo sich Städte hin entwickeln sollen, teilhaben und sich einbringen. Es geht auch darum, kulturelles Erbe, also sowohl Baukultur als auch Naturerbe zu schützen und auch damit umzugehen. Ein weiteres Ziel ist auch im Kontext von Katastrophen, Umgangsmethoden zu entwickeln, also die Ziele der Anpassung und der Strategieentwicklungen, wie können wir mit Katastrophen, die wir auch nicht mehr aufhalten können oder Entwicklungen, wo Katastrophen wahrscheinlich öfter auf uns zukommen, wie geht man damit um? Und eigentlich da die Thematik, wie kann man, das ist vielleicht jetzt bei uns etwas weniger im Vordergrund, aber in vielen Ländern des Südens natürlich sehr stark. Wie können die Anzahl der Toten und der Betroffenen irgendwo reduziert werden? Das hat bei diesem SDG 11 zumindest ganz eine hohe Bedeutung da drinnen. Es geht um die Frage der Reduzierung von Umwelteinflüssen. Wie gehen wir, also welche Strategien erarbeiten wir da, um diese Umwelteinflüsse auch wirklich zu reduzieren? Die Thematik des öffentlichen Raums, des Grünraums ist auch eine ganz wesentliche. Das hat man ja in der Geräuschkulisse zumindest als Kommentare wahrgenommen, dass das ein großer Wunsch ist bei ganz vielen und dass auch das von vielen natürlich eine Kritik ist, die Dichte von Städten und wie kann man eine dichte, kompakte Stadt, wie geht es einher mit dem notwendigen Freiraum und öffentlichen Raum und Grünraum. Was ebenfalls eine Thematik dabei ist, ist, dass die Städte nicht als isolierte Inseln zu betrachten sind, sondern da geht es ganz stark auch um die Stadt-Umland-Beziehungen, also dieses regionale Denken, wichtige Strategie. Und deswegen arbeiten wir da in der Stadtplanung sehr intensiv. Daran ist also planerische Zielsetzungen. Wo wollen wir hin? Wie kommen wir dahin? Welche Leitplanken wollen wir einschlagen, um uns entlang von diesen Leitplanken auch bewegen zu können? Das sind einmal so wahrscheinlich so die wesentlichsten Aspekte, die man jetzt vielleicht beim SDG 11 mal benennen kann. Also es ist schon eine sehr große Palette an Themen, die man da mal aufzeigen kann.
Ja, genau, Sie sagen schon, die große Palette, das ist uns auch in der Vorbereitung immer wieder aufgefallen und irgendwie gibt es extrem viel Potenzial bei dem Thema, aber auch eben extrem viel Konfliktpotenzial, wie Sie schon gesagt haben, irgendwie die Aushandlungsprozesse zwischen verschiedenen Gruppen oder zwischen eben im öffentlichen Raum, Grünraum, Verkehr. Super spannend und auch spannend als Berufsfeld auf jeden Fall. Jetzt widmen wir uns aber erstmal dem SDG 13 zum Thema Klimaschutz und Stichwort Raumnutzung. Warum ist es wichtig, dass wir uns anschauen, wie Städte auf den Klimawandel reagieren?
Wenn man auf das SDG 13 eben eingeht, da werden verschiedenste Aspekte angesprochen. Das hat einerseits mit der Resilienz, also mit der Thematik, wie widerstandsfähig oder wie anpassungsfähig ist eigentlich so ein System, wie anpassungsfähig sind wir. Also Resilienz und Adaption sind da die ganz die wichtigen Begriffe dazu. Also es geht um die Fragen, welche Strategien entwickeln wir im Umgang mit der Klimaveränderung, wie passen wir uns auch da an. Da ist natürlich auf unserer Ebene der Stadtplanung das integrierte Planen, also nicht sektorenbezogen, sondern wirklich der gesamtheitliche, der ganzheitliche Blick auf das System Stadt ganz wichtiger. Es ist ebenfalls eine wichtige Thematik, hat mit Bildung zu tun. Also wie können wir dieses Thema nach außen tragen? Da ist ja die heutige Veranstaltung ganz ein gutes Paradebeispiel dafür. Also die Veranstaltung kann den, ich glaube, der dritte Punkt beim 13er SDG-Ziel ist eben diese Bildungsarbeit. Da hat sie einen wesentlichen Beitrag jetzt dazu bei, einmal zumindest. Es hat einerseits im Bereich von klassischen Bildungseinrichtungen natürlich Relevanz, aber nicht nur, sondern es hat ganz starke Relevanz im Kontext von Akteuren. Also akteursbezogenes Bildungsmanagement, würde ich jetzt fast sagen. Also wie können Akteure, die schon lange in ihren Tätigkeitsfeldern drinnen sind, mit dieser Thematik der Klimaveränderung mehr und mehr in Bezug gesetzt werden und wie können diese Verwebungen unterschiedlichster Themen, das Zusammenarbeiten unterschiedlichster Perspektiven, wie kann das gestärkt werden? Auch da passiert natürlich sehr vieles zurzeit, ist aber enorm ausbaufähig, klarerweise. Ich glaube, das wären so die wichtigsten Aspekte, dass natürlich da immer eine Nord-Süd-Thematik auch dabei ist. Spricht, glaube ich, für sich selbst, dass wir natürlich in unseren Gegenden von ganz anderen Fragestellungen einerseits ausgehen, aber auf der zweiten Ebene auch von ganz anderen Möglichkeiten. Also wir haben wahrscheinlich wesentlich mehr Möglichkeiten, da steuernd einzugreifen, als das in Ländern des Südens das möglich ist. Sowohl von den politischen Ressourcen, von denen wir oder mit denen wir ausgestattet sind, oder politischen Systemen, mit denen wir ausgestattet sind, als auch auf der ökonomischen Ebene tun wir uns natürlich wesentlich leichter, als vulnerable Gruppen in Ländern des Südens.
Sie haben ja eigentlich gerade gesagt, dass es super wichtig ist, sich mit dem Thema Klimawandel und Stadt zu beschäftigen und das irgendwie auch integriert zu betrachten. Vor welchen konkreten Herausforderungen stehen denn Städte in Bezug auf den Klimawandel und kann man das überhaupt so allgemein sagen? Sie haben ja gerade auch schon angesprochen, dass das in Ländern des globalen Südens auch nochmal eine ganz andere Thematik oder Problematik hat. Was würden Sie da sagen?
Die Herausforderungen auf Städte sind natürlich enorm und auch in dem Sinn mannigfaltig. Das hat einerseits damit zu tun, wir wissen alle, dass die Temperaturen versteigen wird, und zwar in einem beschleunigteren Ausmaß, als das die letzten Jahrzehnte der Fall war. Städte in Alpenregionen, so sagen zumindest die wissenschaftlichen Erkenntnisse, und die Stadt Innsbruck sind da stärker betroffen von dem Temperaturanstieg als manch andere Regionen. Es gibt Auswirkungen, die auf uns zukommen. Einerseits ist natürlich der Umgang mit Naturgefahren größer. Das kann bedeuten, dass im Winter in manchen Bereichen mehr Schnee fällt, als man bisher vielleicht gewohnt war, oder nicht so in kurzer Zeit so viel Schnee fällt. Das heißt, die Thematik Lawine und Schutz vor Lawinen ist ja ganz wesentliche auch für Innsbruck. Da hat es vor ein paar Jahren, ich glaube, das ist jetzt 2 oder 3 Jahre her, auf der Nordkette beispielsweise innerhalb weniger Tage 7 Meter Neuschnee hingeworfen, was normalerweise in einem längeren Zeitraum passiert. Also es ist normal, dass auf der Nordkette im Durchschnitt, wenn ich die Zahl jetzt richtig im Kopf habe, so circa 11 Meter Schnee über eine Wintersaison abgeworfen wird. Das ist normal, aber in dieser Wintersaison, ich glaube, jetzt ist 2 oder 3 Jahre her, waren es in Summe, glaube ich, 23 Meter Schnee. Das sackt natürlich immer wieder zusammen. Also ist ganz klar, dass das nicht immer oder in dieser Höhe sich aufstapelt. Aber das sind 7 Meter Schnee innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von weniger Tage, ist natürlich eine ganz große Thematik, die den Siedlungsraum schon stark beeinflusst. Oder die Sicherheit des Siedlungsraumes, das ist in der Wintersaison. Genauso in der Sommerthematik ist natürlich die Frage von Starkregen und damit einhergehenden Murengefahren oder Überschwemmungen aufgrund schnell ansteigender Pegel. Da ist der Inn natürlich als Wildwasser ein Fluss, der durch die Stadt Innsbruck führt, ganz ein wichtiger Punkt. Das ist auch der Punkt oder einer der Gründe, warum wir es in Innsbruck noch nicht geschafft haben, den Inn mehr in die Stadt hereinzuholen, also gefühlt mehr in die Stadt hereinzuholen, was natürlich der Wunsch ganz vieler ist und auch stadtplanerisch ein ganz großes Thema wäre, dass man den Inn viel mehr zugänglicher machen könnte. Aber das hat sehr stark mit dieser Thematik der ganz schnell steigenden Pegel zu tun. Also da muss man eben eine differenzierte Blickweise darauf haben, welche planerischen Zielsetzungen hat man und können die überhaupt mit anderen Zielsetzungen, zum Beispiel eben Klimawandel, einhergehen oder nicht. Also wir müssen ganz viele Themen eben aus diesen verschiedensten Perspektiven betrachten. Das ist mal so ein schneller Überblick vielleicht. Das Thema Hitzeinseln wird ebenfalls eine ganz starke Thematik für uns sein. Wir haben gerade eine Studie in Auftrag, wo die Temperaturunterschiede in den jeweiligen Stadtteilen erforscht wird oder mal dokumentiert wird. Auch da stellen wir fest, wenn man zum Beispiel vom Flughafen die Temperaturen vergleicht mit den Temperaturen in der Innenstadt, dann sind da bis zu 2 Grad Unterschied. Es gibt Bereiche innerhalb der Stadt, die ganz einen hohen Versiegelungsgrad haben, wo natürlich aufgrund auch dunkler Flächen die Temperaturen noch einmal mehr ansteigen. Also das spielt ganz viel mit hinein. Es spielt ganz stark damit hinein, dass wir generell eine alternde Bevölkerung haben. Also die Vulnerabilität der Bevölkerung spielt ebenfalls eine Rolle. Das heißt, ältere Menschen, die einfach sich wirklich schwer tun mit Hitzetagen. Auch das ist eine Thematik, die für uns ganz eine wesentliche Rolle spielt. Also wie können wir Strategien finden, mit diesen Themen umzugehen? Das sind Themen, die uns sehr intensiv beschäftigen, wo wir als Stadtplanung natürlich nicht alleine damit uns befassen, sondern da arbeiten sehr viele Ämter und Stellen innerhalb der Stadt dran. Und das kann auch nur gelingen, wenn Expertenwissen von außerhalb dazugeholt wird. Das ist einerseits universitäres Wissen ganz klarerweise, aber auch viele Experten aus anderen Bereichen, die wir einfach dazuholen bei Fragestellungen. Thema Mobilität ist ein ganz wesentliches Thema. Wie können wir Mobilität der Zukunft gestalten? Wie können wir es schaffen, dass wir weg von fossilen Energieträgern zu anderen Mobilitätssystemen kommen, auch zu Mobilitätssystemen, wo eben der öffentliche Verkehr, das Rad, zu Fuß gehen, an Attraktivität gewinnt. Man könnte auf das Auto in ganz vielen Fällen verzichten. Natürlich nicht gänzlich, aber man kann das Auto wirklich aus der Stadt hinaus drängen. Und das finde ich auch eine große Zielsetzung, dass einfach der Anreiz, mit dem Auto in der Stadt unterwegs zu sein, geringer werden sollte. Da versuchen wir auch auf der planerischen Ebene ganz bewusst Ziele zu formulieren und zu stecken. Wobei ich jetzt sagen muss, Mobilitätsthema ist nicht in der Stadtplanung direkt verortet, sondern da gibt es das Amt Verkehrsplanung und Umwelt. Und man hört schon am Begriff Verkehrsplanung und Umwelt, dass die Klimaagenten auch dort natürlich hauptsächlich verankert sind. Wir arbeiten da aber intensiv zusammen. Und zur zweiten Frage, Länder des Südens und unsere im Vergleich zur westlichen Welt. Da kommen natürlich noch viele andere Themen dazu, die einerseits mit Einkommen zu tun haben, die andererseits mit Unterkünften, also Wohnungssystemen zu tun hat. Natürlich Slums gibt es bei uns in dem Sinn nicht. Gibt es aber in vielen anderen Städten. Und alle Themen, die damit verbunden sind, und das wäre eine eigene Sendung ganz sicher, spielen da hinein. Und da ist die Frage der Anpassung an Klimaveränderungen, muss man natürlich ganz anders diskutieren, als wir in unserem Bereich.
Sie hatten ja vorher die vulnerablen Gruppen angesprochen. Und jetzt würde mich noch interessieren, weil das Thema einer klimagerechten Welt ja spätestens seit der Fridays for Future-Bewegung auch immer verstärkt diskutiert wird. Was ist denn nicht gerecht in Bezug auf Klimawandel und Städte und welche Bevölkerungsgruppen leiden denn jetzt besonders unter den Folgen des Klimawandels? Das würde mich noch interessieren.
Ja, wenn man da die globale Perspektive einnimmt, leiden natürlich sehr häufig viel stärker diejenigen Länder, die einfach heute schon in Situationen sind, die nicht gerade einfach sind, aufgrund politischer Systeme, aufgrund ökologischer Systeme, aufgrund wirtschaftlicher Systeme. Da gibt es einfach genug Bereiche in Ländern des Südens, die ganz massiv davon betroffen sind, von der Klimaveränderung. Wenn Seen austrocknen, Flüsse austrocknen und damit der Nahrungsvorrat, die Nahrungskette einfach unterbrochen ist, ist natürlich, muss man gar nicht um den Brei herumreden, ganz eine hohe Vulnerabilität bei Menschen gegeben, die einfach von diesen direkten, vor Ort befindlichen Nahrungsketten abhängig sind. Also wir in der westlichen Welt sind natürlich von globalen Wirtschaftssystemen bevorzugt. Wir können auf Produkte und greifen auf Produkte zurück, die wir aus der ganzen Welt anliefern lassen können, wenn das System zusammenbricht oder eingeschränkt nur mehr noch funktioniert, wie wir das ja auch vor kurzem erlebt haben, dann merken wir auch eigentlich, dass dieses System auch sehr verletzlich ist. Also dass unser Nahrungskettensystem möglicherweise viel zu stark auf den globalen Markt hin orientiert ist. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass eine Versorgung der Region Tirol oder von Innsbruck rein aus der regionalen Perspektive heraus wahrscheinlich höchst schwierig ist, also mit Nahrungsmitteln, wenn überhaupt möglich. Also diese globalen vernetzenden Ernährungssysteme sind natürlich wichtig. Gleichzeitig braucht es aber einen Fokus, zum Beispiel urbane Landwirtschaft, wie kann sowas bei uns etabliert werden, in welchen Bereichen geht sowas überhaupt und welche Prozentanteile kann das überhaupt übernehmen?
Perfekt, danke schön. Das heißt, dass sich viele Städte verstärkt mit ihrer zukünftigen Entwicklung auseinandersetzen müssen, um resilient und nachhaltig zu werden und gegen die Probleme des Klimawandels zu bestehen. Wir haben jetzt viel über die Herausforderungen gelernt und nun wollen wir uns mit den Lösungsideen beschäftigen. In der Klimawandelforschung gibt es da zwei große Strategien, auf den Klimawandel zu reagieren. Zum einen die Anpassung an die Folgen des Klimawandels, der sogenannten Adaption, und zum anderen die Abschwächung der Klimawandelfolgen, also dass Treibhausgase ja gar nicht erst ausgestoßen werden. Der Vorgang wird dann Mitigation genannt. Jetzt haben wir gar nicht mehr so viel Zeit. Vielleicht irgendwie eine Maßnahme, Adaption und eine Mitigation, die die Stadt Innsbruck durchführt. Vielleicht haben Sie da ganz kurz was parat, was Ihnen einfällt.
Also wir wollen den Anteil des Grüns in der Stadt Innsbruck wesentlich erhöhen. Im Moment ist gerade die Thematik um den Bozner Platz natürlich ganz ein wichtiges Thema. Da hat ein Wettbewerb stattgefunden. Da gibt es zwar eine grüne Wiese, aber insgesamt, wenn man sich die Zahlen der ZAMK anschaut, dann ist der Bozner Platz einer der Hotspots beispielsweise, wo einfach die Temperaturen im Sommer wesentlich höher sind als in anderen Bereichen. Trotz des Grüns, trotz der blauen Infrastruktur, also Wasser, das bedeutet einmal, dass einfach in dieser Thematik des öffentlichen Raums das Grün was Wesentliches wird, aber auch in der Anpassungsstrategie der Gebäude. Da ist natürlich der Energieverbrauch ganz eine wichtige Thematik. Niedrige Energiehäuser sind heutzutage fast schon Standard. Man geht jetzt den nächsten Schritt in die Plus-Energiehäuser hinein. Also, dass die Häuser eigentlich zu Kraftwerken werden, also Energie produzieren. Das ist vielleicht ebenfalls ein Adaptionsbereich. Und der Abschwächungsbereich, das ist ganz ein wesentliches Planungsziel, den Individualverkehr, so wie er derzeit ist, aus der Stadt einfach zu reduzieren. Hat sehr viel zu tun mit Emissionen in der Stadt, hat sehr viel zu tun mit Versiegelungsgraden in der Stadt. Also diese Themen, die im Kontext Verkehr da jetzt und alle Themen, die da dranhängen, würde ich jetzt eigentlich da zuordnen. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher, wo erst in der Fachwelt die Begriffe besser verortet sind. Aber da seid ihr vielleicht besser dran.
Ja, perfekt. Das reicht auch schon so. Und es gibt auch immer Überschneidungsbereiche. Deswegen alles gut. Das waren aber ja vorwiegend Maßnahmen, die Infrastruktur oder Architektur oder Technik betreffen. Inwiefern müssen denn wir als StadtbewohnerInnen unser Verhalten ändern und wie können Kommunen dafür Anreize setzen?
Ja, die Mobilität ist natürlich was, wo jeder von uns selbst gefordert ist. Also ob man jetzt mit dem eigenen Auto zum Arbeitsplatz hinfährt oder mit dem Fahrrad oder zu Fuß geht oder mit dem öffentlichen Verkehr, das ist was, wo wir selber entscheiden können. Zweite Thematik ist Lebensmittelhandel und Lebensmittelkonsum. Also welche Güter und Produkte konsumieren wir auf der Ebene der biologischen Produktion oder Billigprodukte in Lebensmittelmärkten, die eben auf Massen Produktion und Massenverkauf hin ausgerichtet sind. Das hat sehr stark was mit unseren Verhaltensweisen zu tun. Bei all diesen Themen kann man natürlich die einzelne Person nicht aus der Pflicht herausnehmen. Und da könnte man uns noch ganz vieles anführen.
Und auf welche Resonanz stoßen Sie sowohl in der Verwaltung intern als auch bei der Bevölkerung, wenn Klimawandelmaßnahmen geplant werden?
Da muss man, glaube ich, nur die Tageszeitungen aufschlagen und man liest fast jeden Tag Pro- und Kontra-Stimmen zu allen möglichen Themen. Wiederum Beispiel Bozner Platz, wo halt jetzt eine Neugestaltung ganz bewusst auf der planerischen Ebene angepeilt ist. Auf der politischen Ebene werden Diskussionen auf vielfältigen Inhalten geführt. Manche davon sind nachvollziehbar für mich, manche weniger, aber das ist auch ein politisches Spiel, das da halt irgendwo geführt wird oder eine politische Diskussion, die da geführt wird. Mobilität ist da immer das heißeste Thema. Also auch wenn man jetzt bei öffentlichen Veranstaltungen sich einer Diskussion stellt und irgendein Produkt oder ein Projekt vorstellt, irgendein Stadterweiterungsgebiet oder eine Veränderung innerhalb der Stadt. Ich glaube, ich habe noch keine einzige Diskussion erlebt, wo das Thema Auto nicht eine zentrale Rolle gespielt hat. Also man fühlt sich da als Bewohnerin und Bewohner der Stadt, fühlen sich sehr viele benachteiligt, wenn sie in ihrem eigenen Mobilitätsverhalten planerischen und fachlichen Einschränkungen gegenüberstehen. Da wird der individuelle Freiheitsgrad einfach am Auto gemessen. Und das ist natürlich eine Thematik, die man immer spürt. Und dass wir da bewusst aber eingreifen und bewusst planerisch trotzdem die Ziele weiter verfolgen und weiter schärfen müssen und auch Schritte gehen müssen, die nicht von allen mitgetragen werden. Ich glaube, ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Weg, den wir einfach trotzdem beschreiten müssen. Egal, welcher Gegenwind da irgendwie spürbar ist.
Ja, dem kann ich auf jeden Fall zustimmen. Also in meinen privaten Diskussionen merke ich das auch immer, wie diese Autodiskussion auch sehr emotional belastet ist, sage ich mal. Genau, grundsätzlich danke schon mal für die spannenden Antworten zum Thema Lösungsstrategien. Denn man sieht, dass jetzt auch die drei Säulen der Nachhaltigkeit, die Sie angesprochen haben, also Ökonomie, Ökologie und Soziales, auch beim Thema Stadt sehr eng verwoben sind.
Genau, und jetzt nach diesem kurzen Theorie-Exkurs möchte ich nochmal den Blick Richtung Zukunft richten. Was ist denn Ihre Vision? Wie sieht Innsbruck im Jahr 2050 aus? Was wäre so Ihr Traum? Wie soll Innsbruck aussehen?
Ich würde gerne eine Stadt vorfinden, wo Vielfalt gelebt wird, also wo soziale Vielfalt gelebt wird, wo eine grüne Stadt ist, wo wir zu Fuß unterwegs sind, mit dem Fahrrad unterwegs sind, wo der öffentliche Raum Qualität besitzt, wo man gerne ist, wo die Menschen miteinander einen guten Lebensort haben. Das sind natürlich alles Ziele, die jetzt nicht an Kennzahlen festzumachen sind, aber ich glaube, das ist irgendwie so das große Ziel und auch nicht möglich, an Zahlen festzumachen. Aber meiner Meinung nach geht es wirklich darum, einen Lebensraum zu schaffen, in dem wir uns wohlfühlen, der auch mit den Anforderungen der Klimawandelanpassung da gerüstet ist. Bis dahin müssen natürlich viele Schritte gesetzt sein. Das hat mit der Energieversorgung zu tun, das hat mit Wasserversorgung zu tun, Lebensmittelversorgung, ganz viele Themen mehr. Ich nenne im Grunde genommen deswegen keine ganz konkreten Vorstellungen, wie es auszusehen hat. Mir reizen vielmehr eigentlich Bilder, die mit weicheren Faktoren irgendwo in den eigenen Köpfen dann entstehen. Aber lebenswerte, vielfältige Stadt mit vielfältigem kulturellen Leben, Leben in den Straßen und nicht zurückgezogen und isoliert, das wäre ein ganz großes Ziel, weiterhin zu stärken.
Das klingt auf jeden Fall nach einer schönen Vision und mal schauen, ob sie sich erfüllt 2050 dann. Zum Ende unserer Folgen stellen wir unseren InterviewpartnerInnen immer die gleiche Frage und deshalb auch heute. Welchen Tipp zur Umsetzung von Nachhaltigkeit auf individueller Ebene haben Sie für uns, aber auch für alle Zuhörenden?
Das Einfachste ist wieder meiner Meinung nach das Mobilitätsthema. Also bitte steigt auf eure Füße und fahrt mit dem Fahrrad. Also zu Fuß gehen und Fahrrad fahren ist, glaube ich, das Allerbeste. Und ich finde wirklich auch das Thema Lebensmittel ganz was Wichtiges. Also auch wenn die Geldtaschen im studentischen Kontext nicht prall gefüllt sind, das ist mir klar. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch auf der Ebene der Lebensmittel, die wir konsumieren, sehr bewusst entscheiden, welche Produkte wir kaufen und welchen ökologischen Fußabdruck wir dabei hinterlassen. Also das Thema Mobilität und Lebensmittel finde ich da irgendwo wichtig, um auch die persönliche Nachhaltigkeit irgendwie zu steigern.
Ja, vielen lieben Dank für den Input und die Inspiration und auch Ihre Vision oder Ihr Traumbild von der Stadt zum Wohlfühlen, sozial gerecht und vielfältig und klimaresilient. Das kann ich auf jeden Fall mitnehmen und dem kann ich auch zustimmen. Und wir sind jetzt am Ende des Interviews angelangt. Nochmals Dankeschön an Sie, Herr Andechslinger, für das Gespräch.
Sehr gerne.
Danke nochmal. Und für die Diskussion übergebe ich jetzt an den Timo.
Ja, genau. Wir haben jetzt im Interview schon einige interessante Fragestellungen beantwortet bekommen. Und vielleicht kamen jetzt aber eben auch währenddessen für euch Fragestellungen raus. Entweder direkt an Herrn Andechslinger oder vielleicht auch Themenpunkte, die im Plenum allgemein unter uns anwesend diskutiert werden können. Deshalb öffne ich jetzt im Endeffekt einfach mal das Mikrofon und gebe das einmal weiter an Personen, die eine Frage stellen wollen. Ihr dürft euch gerne einfach entmuten und eure Frage nennen.
Dann würde ich direkt anfangen. Wir hatten ganz am Anfang die Aushandlungsprozesse angesprochen und mich würde mal interessieren, was da Strategien oder auch Methoden sind, die sich besonders bewährt haben, vielleicht auch mit Blick auf BürgerInnenbeteiligung. sei es jetzt bei Raumnutzung, Mobilität oder irgendwie anderen Formen, die immer relevant sind. Genau, also welche Methoden, Strategien gibt es da, wo Sie auch sagen würden, das hat gut funktioniert und das könnte man auch in anderen Städten vielleicht so machen?
Also wir versuchen im Kontext von Stadtentwicklungsprozessen das Thema der Partizipation zu leben. Ist natürlich auch immer ein Versuch, also Menschen einzubinden in die Gestaltung der eigenen Umgebung. Das gelingt manchmal mehr, manchmal weniger. Es ist so, dass wir beispielsweise bei der Entwicklung des Stadtgebiets in der Reichenau, des Kampagnenareal, da werden in den nächsten Jahren einige hundert Wohnungen entstehen. Da haben wir versucht, in der Erarbeitung dieses Konzeptes eben Menschen mitzunehmen, schon während der Planungsphase. Und für mich war es ganz wichtig, bevor der erste Bagger dann dort aufgefahren ist, dass wir schon präsent vor Ort sind. Also wir haben dort ein Stadtteilzentrum realisiert, ein temporäres Stadtteilzentrum. Ich finde das ganz was Wichtiges, dass man vor Ort Beteiligung und Informationen erhält, sich einbringen kann. Mehrere Stunden pro Woche ist eine Person dort, die einfach für alle möglichen Fragen und Anregungen zur Verfügung steht. Und auch ist da ein Bindeglied, um Informationen an unsere Ämter in der Stadt herinnen wieder weiterzutragen. Da finde ich, dass das Thema der Beteiligung ganz was Wichtiges ist. Und ansonsten haben wir beispielsweise das Areal Marktplatz bis zur Universität. Auch das ist ein ganz großes Entwicklungsgebiet für uns. Da haben wir Stadtspaziergänge organisiert. Wir haben Infoboxen aufgestellt. Wir haben so Boxen, wo man Anregungen draufschreiben kann und einwerfen kann. Wir haben Online-Formate, wo man uns immer schreiben kann, welche Ideen für das Areal da sind. Wir haben Informationsveranstaltungen im Plenarsaal, aber auch vor Ort. Also wir versuchen da auf verschiedensten Ebenen aktiv zu sein. Es gibt in der neuen Stadtbibliothek den Raum für Stadtentwicklung. Das ist ein Raum, wo wir immer wieder mit Infoveranstaltungen, mit Ausstellungen reingehen, Diskussionsveranstaltungen machen. Auch da versuchen wir als Stadt Innsbruck sehr aktiv auf die Bevölkerung zuzugehen. Es gelingt manchmal mehr, manchmal weniger. Wir bemühen uns. Man kann es immer besser machen. Also davon bin ich auch überzeugt. Wir können da noch viel lernen und die Instrumente, die wir schon haben, sicherlich noch viel, um vieles verbessern.
Gibt es denn von woanders noch eine Frage? Falls nicht, mache ich gleich vielleicht einfach kurz eine Frage, die mir gerade eben auch währenddessen aufkam und vorhin im Interview, im Gespräch schon aufkam. Und zwar, da ging es kurz darum, so ja, der Raum in der Nähe des Inns, der konnte noch nicht bebaut werden. Im Endeffekt geht es darum, ja, die Grünflächen dort konnten nicht irgendwo versiegelt werden, weil der Druck auf die Stadt ist da, es wird mehr Wohnraum gebraucht, das trifft viele Städte so, überall wird nach Wohnraum gesucht, die Städte erweitern sich in das Umland, es kommen neue Stadtteilentwicklungen, neue Stadtteile werden geplant von den Verwaltungen, große Kapitalgeber und Geberinnen kommen her, so. Aber ist es denn zielführend, die Städte wirklich weiter nach außen zu tragen, die zu verbreiten, sollte vielmehr nicht vielleicht das Ziel sein, innerstädtische Räume mehr zu verdichten. Das geht vielleicht in manchen Großstädten nicht so leicht wie in kleineren Städten wie in Innsbruck. In Innsbruck wird definitiv mehr Freiraum sein innerhalb der Stadt oder niedrigere Gebäude, als wir die vielleicht in Berlin oder Frankfurt vorfinden. Aber wäre diese Verdichtung der Innenstädten vielleicht nicht eine Möglichkeit, die Städte sinnvoller zu gestalten, anstatt immer mehr Flächen zu versiegeln, immer weiter nach außen zu wandern?
Ja, wir gehen da einen Weg, drei Richtungen sozusagen parallel. Der erste Weg ist die Verdichtung, den wir in Innsbruck gehen. Also wir versuchen, den vorhandenen Siedlungsraum möglichst die Grenzen zu halten. Es geht nicht immer und nicht überall, aber wir versuchen, Siedlungsstrukturen nachzuverdichten, die unserer Meinung nach Möglichkeiten bieten, wo man es auch nachverdichten kann. Das zweite Thema ist, was ich auch schon angeschnitten habe, diejenigen Flächen, die bereits gewidmet sind, zu bebauen, also die Baulandmobilisierung. ist für uns hat eine ganz hohe Priorität. Wir können es nicht zurückwidmen. Also wir können schon, aber dann muss die Stadt Innsbruck Entschädigungszahlungen leisten, was sich niemand leisten kann. Das ist undenkbar. Das heißt, die Mobilisierung bestehender Flächen ist das zweite große Ziel. Also die Anreize zu erhöhen, dass man da die Flächen bebaut. Und erst zu guter Letzt, die dritte Variante ist, dass wir neue Siedlungsgebiete erschließen. Auch das müssen wir machen, zum Teil. Die Stadt Innsbruck hat kaum eigene Grundflächen und die anderen Flächen, die bebaut werden können, da kann nicht mehr leistbares Wohnen eingefordert werden. Das heißt, die Frage des leistbaren Wohnraums ist in großen Teilen, nicht überall, aber in ganz großen Teilen auf Neuwidmungen auch wieder reduziert. Das heißt, wenn wir leistbares Wohnen, geförderte Wohnungen errichten wollen, dann hat es auch was mit der Erweiterung der Stadt zu tun. Nicht nur, aber auch. Und das sind so Instrumente, die wir eben anwenden müssen. Jedes Instrument für sich hat seine Logik. Jedes Instrument kann aber genauso aus verschiedensten Perspektiven kritisiert werden. Vor allem Erschließung neuer Flächen ist wieder Verlust von Grünland, ist wieder Versiegelung, eine Erhöhung des Versiegelungsgrades und so weiter und so fort. Man erweitert die Mobilitätsgrenzen weiterhin nach außen. Also das kann man genauso kritisch sehen. Aber um das leistbare Wohnen zu erreichen, müssen wir auch neue Gebiete erschließen. Und auch um mit dem Wachstum der Stadt Innsbruck, Innsbruck wächst weiterhin, umgehen zu können. Die Mobilisierung der Baulandreserven, die schon gewidmet sind, ist eine ganz andere Sache. Da greift sehr häufig der freie Markt. Da greifen Marktpreise, die sich ein Großteil der Bevölkerung in Innsbruck nicht mehr leisten kann. Da kommt dann das Thema der Spekulation hinzu. Das ist das Thema, wo schwer zu steuern ist, und das Thema der Verdichtung basiert genau auf den Flächen, wo der Stadt Innsbruck oder anderen gemeinnützigen Bauträgern gehört, wo bereits leistbares Wohnen da ist, wo wir aber mehr leistbaren Wohnraum schaffen wollen. Das heißt, lieber Teile auch abbrechen und mehr Wohnungen an diesem Ort zu realisieren, weil da können wir Preise realisieren, die leistbar sind.
Danke für die Antwort. Es geht ja auch mal darauf zurück, was vorhin angesprochen wurde mit der sozialen Nachhaltigkeit, dass das hier mitbedacht wird, das ist, denke ich, ganz wichtig. Gibt es denn aus dem Publikum noch mal eine Frage? Oder ja, genau, das Podcast-Team hat noch eine Frage.
Ja, genau. Also ich habe ja jetzt nur zugehört und mir ist noch eine Frage gekommen. Es ging ja vorhin sehr viel um Verkehr auch und dass wir eben eigentlich den Individualverkehr aus der Stadt rausbringen müssen. Werden da auch schon Maßnahmen begonnen oder eben zum Beispiel große Parkplätze außerhalb gebaut und dann das Park-and-Ride-System irgendwie gut ausgebaut? Und wird dann drüber nachgedacht, die Parkplätze, die jetzt momentan in der Stadt sehr viel Platz wegnehmen, tatsächlich irgendwie umzuwidmen oder anders zu nutzen? Weil die könnte man ja dann zum Beispiel wieder als eine Grünfläche machen oder als Begegnungsraum gestalten, so in die Richtung. Also gibt es da schon Gedanken?
Also Gedanken natürlich, auch Projekte der Umsetzungen finden da schon statt. Auch da gibt es natürlich mannigfaltige politische Diskussionen. Im Moment gibt es ganz konkret das Projekt rund um das Haus der Musik Hofburg, wo diese ganze Zone bis zum MCI-Standort hin, dieser Straßenraum neu gestaltet werden soll. Alle parkenden Autos, die dort sind, sollen dort wegkommen. Es wird noch eine Begegnungszone sein, das heißt, man kann mit dem Auto durchfahren, aber es soll eine ebene Fläche entstehen, wo der Fußgänger und der Fahrradfahrer jedenfalls Vorrang hat. Das Thema Auto ist immer sehr heikles, weil es gibt natürlich Zielsetzungen auf der rechtlichen Ebene, die wir zu erfüllen haben. Das heißt, wenn wir Wohnraum schaffen, müssen wir erst auf der rechtlichen Ebene, und das sind Landesgesetze, da kann die Stadt Innsbruck keine eigenen oder nicht unbedingt eigene Gesetze machen, müssen bestimmte Anzahlen an Parkplätzen realisiert werden. Strategisch, planerisch gibt es da genug Überlegungen, wie man da eigentlich Anreize reduziert, das Auto zu verwenden. Nur ein Beispiel, wir haben es noch nicht realisieren können, aber planerisch wäre es sinnvoll, wenn die Tiefgarage, wenn es eine gibt und Wir wollen ja, wenn Autos da sind, die in den Untergrund bekommen. Wenn eine Tiefgarage da ist und man schließt die Tiefgarage an, das darüberliegende Wohngebäude an, ist ein planerischer Ansatz, dass der Lift von der Tiefgarage nur in das Erdgeschoss geht. Dann muss man rausgehen, bei einer anderen Tür wieder rein und in einen anderen Lift steigen, um zur Wohnung zu gelangen. Das ist natürlich für die Benutzer eine total schwierige Situation, wenn ich mit Einkaufstaschen vom Auto komme, nicht direkt in den Lift einsteige, aber das sind halt planerische Hürden, die man ganz bewusst versucht zu etablieren, um diesen Anreiz, schneller mal zum Auto zu gehen, etwas zu hemmen und lieber auf ein Lastenfahrrad oder auf andere Dinge zurückzugreifen. Das, was leider noch sehr wenig etabliert worden ist, ist Carsharing. Also da gibt es noch ganz große Hürden, dass das wirklich auf eine Quantität kommt, dass das einfach gut funktionieren kann. Da ist einfach die Erreichbarkeit des eigenen Autos noch viel zu gut. Das heißt, Quartiersgaragen wäre möglicherweise ein Ansatz, wo man sagt, das Auto ist halt 200 Meter weg und nicht direkt unterhalb oder eben mit diesen Liftsystemen, wie ich es vorher beschrieben habe, damit es einfach interessanter wird, auf Carsharing-Systeme umzusteigen. Jetzt hat diese Steuerthematik, die gerade beginnt, die ökosoziale Steuer, wo der Benzinpreis steigen wird, ist auch ein Instrument, was, glaube ich, dazu beitragen wird, über kurz oder lang, dass das eigene Auto weniger reizvoll wird, weil die Kosten sehr hoch werden. Es wird hoffentlich dazu führen, dass mehr und mehr Menschen auf Carsharing-Systeme umsteigen. Das wäre jedenfalls ein Ziel. Es gäbe Stellschrauben, an denen man aus der fachlichen Perspektive drehen könnte. Auf der politischen Perspektive ist das eine ganz andere Diskussion.
Ja, danke. Falls ihr nicht nochmal eine Nachfrage dazu habt? Nein? Okay, genau. Dann würde ich das Wort an Georg übergeben. Georg hat noch eine Frage.
Ja, erstmal vielen Dank an das Podcast-Team und Sie, Herr Andexlinger, für diesen Vortrag im Interviewformat. Meine Frage ist quasi schon halb beantwortet worden mit Ihrem letzten Satz. Und zwar würde mich interessieren, inwieweit da eine Abhängigkeit von der Politik besteht. Wir haben jetzt ganz viel von Maßnahmen gehört, aber viele von den Maßnahmen gehen dann ja auch über eine Legislaturperiode oder sogar noch mehr hinaus. Und gerade auch so für uns oder mich als vielleicht auch angehenden Stadtplaner, Stadtentwickler, würde mich da schon interessieren, ob man da dann auch einen gewissen einen eigenen Handlungsspielraum hat.
Also der Handlungsspielraum ist natürlich da. Die langfristige Planung ist für uns Realität. Also wir denken in Zeithorizonten, wo 5 oder 10 Jahre eigentlich eine kurze Zeit sind. Das ist auf der politischen Ebene natürlich ganz eine andere Perspektive. Das sind 5 oder 10 Jahre, kann eine andere Welt bedeuten, weil möglicherweise dann der Handlungsspielraum auf der politischen Ebene in der eigenen Fraktion nicht mehr gegeben ist, weil Wahlen dazwischen sind. Also die Denkweise auf der politischen Ebene ist auf Zeithorizonte gemünzt, die ganz andere Rahmenbedingungen haben wie die fachliche Ebene. Das ist Aufgabe aber von Stadtplanungen oder von Akteuren, die mit Politik zu tun haben, trotzdem da Überzeugungsarbeit zu leisten. Da kommt natürlich Greta Thunberg und die gesamte Geschichte Fridays for Future und andere Themen dazu, wo auf der politischen Ebene eine hohe Aufmerksamkeit entsteht. Also ich glaube, dass da manchmal vielleicht sogar unterschätzt wird, dass öffentliche Veranstaltungen oder politisches Agieren der Öffentlichkeit schon eine hohe Relevanz hat. Man muss da jetzt nur die letzten 5 bis 10 Jahre zurückschauen, allein in der Klimathematik, was sich da tut, also welches Augenmerk auch die Politik auf diese Thematik legt. Ich sehe meine Aufgabe darin, als Planer, als Stadtplaner von Innsbruck, Inhalte so vorzubereiten, dass es auch der Politik möglich ist, diese Themen mit aufzugreifen und Schritte in diese Richtungen zu setzen. Planerisch wäre mir natürlich manches lieber, wenn es eine Beschleunigung erfahren würde. Aber es hat sehr viel mit politischer Überzeugungsarbeit zu tun. Das ist ein großes Aufgabengebiet auf meiner Seite da.
Wow, das war jetzt wirklich viel Input und eine tolle Diskussion. Herr Andechslinger war ein spannender Interviewpartner, der sich wirklich super auskennt, was Nachhaltigkeit in Städten angeht. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Herrn Andechslinger für so viel Input, aber auch bei Geodach, dass wir gemeinsam mit euch bei der Geowoche 2021 dabei sein konnten. Und natürlich auch an dich. Vielen Dank fürs Zuhören. Gib uns gerne Feedback, wie dir die Spezialfolge von How to SDG gefallen hat und zu welchem Thema wir unbedingt bald auch mal eine neue Folge aufnehmen sollten. Folge uns auch auf Instagram, um keine neue Folge zu verpassen. Und auch für weiteren Input zu den SDGs und zu Nachhaltigkeit ganz allgemein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.